Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, derzeit werden wir von Regeln überflutet. An der Tür von Edeka ein großes Plakat mit Einkaufsregeln, Hygienehinweise in der Kirche, Verbote und Markierungsstriche aller Orten. Nun behaupte ich mal, den Deutschen liegen Regeln durchaus irgendwie im Blut. Preußen ist in unseren Werten, was Korrektheit, Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit angeht, lebendig. Bis ins Arbeitsrecht hat sich dieser Anspruch erhalten, wenn es darum geht, dass schon wenige Cent aus der Kasse oder der mitgenommene Kugelschreiber ein Abmahn- oder sogar Kündigungsgrund sind. Ich erinnere mich noch gut daran, dass mein Vater nur mit großen Bauchschmerzen uns private Ortsgespräche vom Diensttelefon machen ließ. Geh doch nach oben dafür, hieß es dann. Viele versuchen von uns, es richtig zu machen, besonders in diesen Zeiten. Wir halten uns ohne großes Murren an die Regeln, verzichten, ertragen und, ja, ich gebe zu, tief in meinem Herzen halte ich Unbestechlichkeit und Korrektheit, Pflichtbewusstsein und Redlichkeit sogar für etwas unverzichtbar Evangelisches. Andere mögen kungeln und klüngeln, wir Protestanten aber nehmen es genau und machen keine krummen Sachen. Ehrlichkeit siegt. Umso mehr Bauchschmerzen befallen einen dann, wenn man diesen Predigttext hört. Wir haben ihn eben schon als Evangelium vernommen. Es ist eins der unbekannteren Gleichnisse, obwohl es gleich nach dem verlorenen Sohn in der Bibel steht. Ich lese den Abschnitt noch einmal, weil ich vermute, Sie haben sich beim Hören quasi die Augen gerieben innerlich und gedacht, habe ich da etwas verpasst, falsch verstanden? Wer soll mir denn da Vorbild sein? Jesus sprach aber zu den Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt, er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht. Auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Fass Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Sack Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Sie haben richtig gehört. Da geht es um eine Art Geschäftsführer, der im Dienst eines reichen Mannes steht und erhebliche Summen verwaltet. Es kommt heraus, dass er das Vermögen seines Chefs veruntreut. Vielleicht ist er faul, vielleicht führt er riskante Anlagestrategien, wir erfahren es nicht. Jedenfalls muss er gehen. Solange die Kündigungsfrist läuft, überlegt sich der Noch-Geschäftsführer, wie er seine Noch-Kompetenzen am geschicktesten für das Leben danach nutzt. Sozialleistungen sind unter seiner Würde. Arbeiten ist ihm zu mühsam. Da kommt ihm die rettende Idee. Er bestellt die größten Kreditnehmer seines Chefs zu sich. Keine kleinen Fische, sondern offenbar selbst mittelständische Unternehmer. Man sieht es an den erheblichen Schulden. Dennoch Geschäftsführer stiftet sie zum Betrug an. Im Zwielicht seines Büros lässt er sie die Schuldscheine fälschen. So gewinnt er Wohlwollen und verpflichtet er diese Menschen für später. Dass er seinen Herrn schädigt, sei es drum. bei dem hat er sowieso verspielt. Die Geschichte, die Jesus erzählt, ist ja keineswegs unrealistisch. Ich musste gerade und gleich an Flotex und die nicht existenten Bohranlagen denken, an den Falthold, der gerade bis nach Berlin Wellen schlägt. Das sind die großen Betrügereien. Doch wir erleben Ähnliches, wenn irgendwo ein Regierungswechsel ansteht. Da werden eben noch schnell ein paar Beamte befördert und in höhere Gehaltsstufen eingruppiert. Da sichert sich der ein oder andere Politiker das Wohlwollen eines Wirtschaftsunternehmens, das ihm anschließend in den Aufsichtsrat beruft. In den letzten Tagen einer Regierung werden noch einige Gesetze verabschiedet und Verträge unterschrieben. Trump tritt aus Abkommen aus oder hebt noch mal schnell den Schutz von Naturparks auf. Wundern muss uns das alles nicht. Wir haben uns ja fast daran gewöhnt, in einer Welt zu leben, wo viele zuerst an sich und ihren Gewinn denken. Bei denen da oben, in Wirtschaft und Politik, hat man als Otto-Normalverbraucher manchmal den Eindruck, sind die preußischen Tugenden unbekannt. Wundern allerdings kann man sich darüber, dass Jesus eine solche Geschichte erzählt, ja vielmehr noch, dass er das Verhalten jenes trickreichen, schwierigen Geschäftsführers offenbar gutheißt und weiterempfiehlt. Wie soll man das nur verstehen? Frühere Bibelausleger haben das Gleichnis gedreht und gewendet, um doch noch zu zeigen, dass der Geschäftsführer moralisch vorbildlich handelt. Man hat zum Beispiel vermutet, dass die Schulden, die er erlässt, sein persönlicher Anteil am Kreditgeschäft seines Chefs gewesen sind. Aber das steht nirgendwo. Im Gegenteil, das Gleichnis nennt den Mann ganz ohne Umschweife ungerecht. An der moralischen Fragwürdigkeit gibt es nichts zu rütteln. Doch der Geschäftsführer erhält noch ein zweites Adjektiv: klug. Wegen seiner Klugheit wird er gelobt, durch seine Klugheit wird er zum Vorbild. Jesus sagt, Klugsein im Angesicht einer ungewissen Zukunft bedeutet Risikobereitschaft und Weitsicht. Es bedeutet, nicht wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, die Zukunft zu verleugnen oder zu verdrängen. Wenn eine ungewisse Zukunft sieht, soll nicht die Hände in den Schoß legen, sondern die Initiative ergreifen und etwas wagen. Genau das tut dieser Verwalter. Er sieht seine Lage in aller gebotenen Nüchternheit. Er wagt etwas. Interessanterweise zweigt er nicht einfach Geld für sein Rentnerdasein ab, sondern sein Betrug schafft ihm das Wohlwollen und die Treue anderer Menschen. Geld ist bei ihm Mittel, nicht Zweck. Beziehungen scheinen ihm tragfähiger als der Besitz. Liebe Gemeinde, was bedeutet das nun für uns, die wir ganz bestimmt ehrlicher durchs Leben gehen wollen als dieser zwielichtige Verwalter? Was soll uns dieses Gleichnis sagen? In mehreren Geschichten warnt Jesus davor, die Beurteilung durch Gott einfach auszusitzen, sich vor Fehlern zu schützen, indem man einfach gar nichts tut. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst, ermahnt etwa der Jakobusbrief. Wer handelt, riskiert Fehler, aber er spürt sich dabei, gestaltet das Leben, wandelt die Welt. Jesus will zur Tat ermutigen. Leben ist nicht das, was mir in meinen Tagen passiert, an mir vorbeizieht, was ich geschehen lasse. Leben nach Jesu, nach Gottes Ansicht, ist das, was ich tue, mache, wofür ich mich einsetze. Leben geschieht da, wo mein Herz brennt, ich ganz da bin, ich als Mensch in und mit der Welt lebe und handle. Wenn ich nach Gottes Wort lebe, dann bin ich gerufen zur Tat, mit Herz, Hand und Hirn. Am Ende wird es nicht darauf ankommen, dass ich ohne Fehl und Tadel vor meinem Herrn stehe. Das kann ich sowieso nicht. Egal wie ich lebe, ich bleibe am Ende der Zeit allein auf Gottes Gnade und Freundlichkeit, auf seine Liebe angewiesen. Aber am Ende kommt es darauf an, dass ich im Angesicht Gottes mein Leben gewagt habe. Der Verwalter aus der Geschichte Jesu ist und bleibt ein schwieriges Vorbild. Sein Verhalten kann beim besten Willen nicht zur Nachahmung empfohlen werden, auch nicht aus christlicher Sicht. Doch er dient als drastische Erinnerung daran, dass wir vor Gott nicht nach hehren Tugenden oder edlen Prinzipien gefragt werden. Wir werden gefragt, wie entschlossen, wie mutig, wie einfallsreich wir unser Leben gelebt haben. Und ein gewagtes Leben gibt es nicht ohne Scheitern und Blessuren. Doch wir werden uns wundern, wie viel Verständnis Gott dafür hat. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.